Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Power & Pace Triathlon Training. Ich bin Anna Bruder, Redakteurin bei Triathlon. Wieder ist ein neuer Monat da und ich sitze zusammen mit eurem Coach Björn Geesmann, der lacht schon.
Ja, weil da so viel Schwung war gerade in der Einleitung.
Ja, na Wahnsinn. Sicher. Ich hab Bock.
Mich hier gerade, ja, super. Freue ich mich, ich auch. Und deswegen moin Anna und moin alle da draußen. In gleichem Tempo weiter.
Ja, ich habe tatsächlich richtig Bock auf das Thema. Der Begriff ist ein bisschen sperrig. Ich hoffe, wir sagen ihn nicht zu häufig. Und zwar geht es um geschlechtsspezifisches Training.
Ja, super. Also der ist wirklich sperrig, aber ich glaube, gleichzeitig selbsterklärend. Jeder weiß, was gemeint ist.
Genau. Ziel wäre, den nicht allzu häufig zu sagen. Ziel des Ganzen war, wieso dieser sperrige Begriff zustande gekommen ist, weil zyklusbasiertes Training, das würde es nicht treffen, über was wir sprechen wollen. Das ist nur ein kleiner Teil dessen. Wir wollen uns kurz zusammengefasst darüber unterhalten, ob Frauen und Männer unterschiedlich trainieren sollten, um gleiche Anpassungen zu erfahren oder um sich, ja, um einfach das Beste aus ihrem Training rausholen zu können.
Super.
Hast du da erste Gedanken zu?
Ohne jetzt zu viel, ja, auf jeden Fall, ohne jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen, aber wenn ich so, also zwei Herzen in meiner Brust, die da schlagen. Das eine ist das Sportwissenschaftliche, welches sicherlich auch kritisch damit auseinandersetzen wollen würde, dass die wissenschaftliche Lage zum Thema Training und Frauen grundsätzlich nicht so gut ist. Also wie in ziemlich allen wissenschaftlichen Lagen, also das kann man ja für den pharmazeutischen Bereich, wie den medizinischen Bereich, wie auch eben den sportwissenschaftlichen Bereich nahezu generalisieren, also, dass halt Frauen einfach deutlich seltener Probanden bei entsprechenden Studien gewesen sind, weshalb die wissenschaftliche Forschung zu den unterschiedlichsten Themen beim Vergleich der Geschlechter halt einfach rückschrittlich ist in Bezug auf Frauen. Und das andere Herz ist das des Coaches quasi. Und das schlägt in mir und das würde ich, ich habe nicht mal mehr Gedanken zu gemacht, aber ich würde sagen, ich habe wahrscheinlich genauso viele Männer trainiert wie Frauen oder andersrum, Frauen wie Männer. Und da kann ich ganz viel Anekdotisches zu erzählen und das war gerade das Erste, an was ich gedacht habe, in der Unterscheidung Männer wie Frauen. Und da kommt aber ganz viel bei raus, was so überhaupt nicht generalisierbar ist. Also mit anderen Worten, da gibt's viel weniger Unterschiede oder vielleicht auch Anekdoten, die in eine gewisse Geschlechterrichtung gehen, als die man annehmen würde. Und von daher finde ich das Thema total cool, ganz spannend auch und wie gesagt, so im Alltag irgendwas, was halt mir ja seit vielen Jahren begegnet, ganz viel Spaß macht, auf Unterscheidungen zu treffen. Und beide Geschlechter haben ganz viel oder viel mehr gleich, als man vielleicht auch denkt. Und jeder Einzelne für sich genommen ist dann doch wieder so unterschiedlich, dass manchmal die Geschlechter eben gar keine Rolle spielen, sondern dass der eine auch so sein kann und der andere so. Und das hat dann nichts damit zu tun, ob das Mann oder Frau ist.
Ja. Genau. Ja, finde ich super spannend, was du sagst. Auch so beide Themengebiete, wir können gerne auch beides anreißen. Also wie es wissenschaftlich aussieht, würde ich auf jeden Fall gerne drüber sprechen wollen. Und wieso Frauen in jeglicher Forschung nicht so sehr berücksichtigt werden, ist meines Wissens nach, hängt das ja mit dem Zyklus zusammen, weil man eben nicht so ganz sich sicher war, welchen Einfluss der wirklich hat und dass der eben gewisse Dinge möglicherweise beeinflusst, die sich dann wiederum auf das Studienergebnis niederschlagen würden, richtig?
Ja, genau. Das kann man genauso sagen. Also, das ist ja jetzt, alleine darüber können wir jetzt eine Stunde sprechen, aber vielleicht muss man das nochmal so ein bisschen, ich zoome mal ein bisschen raus bei dem Thema. Und wir müssen da immer überlegen, dass wissenschaftliche Forschung ja Gütekriterien unterliegt, im besten Falle. Und je gesicherter die Gütekriterien, desto hochwertiger am Ende auch ein Stück weit oder wissenschaftlich hochwertiger die Forschung. Und diese Gütekriterien, so zum Beispiel Validität und Reliabilität, gehen damit einher, dass ich natürlich eine gewisse Form an Probanden habe, die in bestenfalls hohem Maße irgendwie reproduzierbar sind in der Findung der Ergebnisse. Und deswegen macht man zum Beispiel sehr viel Forschung an einfach genmanipulierten Ratten, Also nicht, dass ich jetzt irgendein Geschlecht damit vergleichen wollen würde, sondern ich will nur sehr deutlich machen, wie wichtig eine gewisse Form von Standardisierbarkeit ist, wenn es darum geht, eben Gütekriterien in der wissenschaftlichen Forschung einzuhalten. Gerade vor allen Dingen auch im Sport, wo es halt häufig, wenn wir über Anpassungen und Co. reden, so ein kleines bisschen verschwimmt, weil wir selten so richtig, ja, ich sag jetzt mal, intrazellulär unterwegs sind, dass wir jetzt wirklich sagen können, das ist irgendwie ein Stück Oberschenkel von der Probandengruppe so und so, den haben wir aufgeschnitten und gucken exakt da drin, was passiert, sondern wir machen dann gerade in der Sportwissenschaft sowas wie, keine Ahnung, wir haben jetzt 6 Wochen Training und gucken, wie sich die VO2 Max entwickelt und wir teilen unsere Probandengruppe in 2 Gruppen ein, die eine trainiert so, die andere trainiert so, lass mal gucken, was dabei rauskommt. Und da gibt es so viel Unwägbarkeit, dass es durchaus nicht ganz leicht ist, dieses hohe Maß an zum Beispiel Validität oder auch Reliabilität sicherzustellen. Und dadurch wird es ein bisschen schwierig. So, und wenn wir uns jetzt von der Probandengruppe der genmanipulierten Ratten wegbewegen und wir kommen zum Menschen, dann wird es auf jeden Fall im Allgemeinen erstmal etwas komplizierter im Sinne der Standardisierung. Und bei Frauen tendenziell zumindest, aufgrund der Schwankungen, also der monatlichen Schwankungen des Hormonhaushalts unter der Voraussetzung keiner hormonellen Verhütung, nochmal etwas komplizierter, wenn man so will. Das soll sich jetzt aber nicht irgendwie komisch anhören, sondern ja, man muss einfach nur akzeptieren, dass das so ist und dann halt auch ein gutes Stückchen differenzieren und sich selber fragen, was möchte ich jetzt damit erreichen? Da muss man einfach sagen, Studien mit Männern sind halt in der Hinsicht manchmal einfacher durchzuführen. Und das ist halt schon häufig durchaus ein Argument. Ne? Und das darf man auch heranziehen. Im zweiten, dritten Schritt sollte sich dann immer irgendwie die Frage stellen, okay, wir haben jetzt die in Anführungsstrichen einfachere oder leichter standardisierbare Probandengruppe genommen. Was bedeuten selbige Ergebnisse jetzt zum Beispiel für die Probandengruppe der Frauen als Beispiel? Und das ist aber eine ganz pragmatische Nummer. Ich gebe es mal vielleicht in anderen Worten wieder. Auch in der Sportwissenschaft stehen wir bei so vielen Themen noch sehr, sehr am Anfang, dass es manchmal durchaus Sinn macht, eher den einfacheren Weg zu gehen und eine, ja, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, einfachere Probandengruppe zu wählen. Ich muss auch sagen, dass ich mich im Punkto Sportwissenschaft da auch so, man merkt das schon, ein kleines bisschen rausrede, weil ich persönlich immer denke, das ist jetzt nicht so essentiell lebenswichtig. Ich glaube, die Argumentation in der Pharmazie oder auch in der Medizin, die lässt sich nicht so einfach argumentieren, ne? Weil da muss man halt einfach sagen, naja, im realen Leben besteht deine Probandengruppe immer zu roundabout 50-50, Männer und Frauen. Und da geht es um existenzielle, lebenswichtige Dinge. Deswegen halte ich die Dringlichkeit dafür deutlich größer, ne? Und da würde ich dann auch durchaus die Kritik etwas größer ansehen, ehrlich gesagt.
Absolut.
Aber so ist das Prinzip und also in jetzt sehr einfachen Worten eines Laien erklärt. Und deswegen ist das in keinster Weise irgendwie negativ gemeint oder so, sondern manchmal auch einfach nur eine Frage der Praktikabilität.
Ja, das kann ja wahrscheinlich auch jede Frau mit einem Zyklus nachvollziehen, die mehr oder weniger starke Schwankungen auch spürt, dass jeder Monat einfach anders ist oder anders sein kann.
Ja, absolut.
Ja. Lass uns gern mal mit der Physiologie anfangen. Welche physiologischen Unterschiede kann man da festmachen? Wir hatten da bei einem anderen Thema schon mal drüber gesprochen.
Ja, genau. Also wir können jetzt auch da sehr großflächig irgendwie an die Sache rangehen. Wir beschränken uns mal auf die physiologischen Themen, die für den Ausdauersport wichtig sind. Ja, also wir machen das jetzt mal so, ja, versuchen das ein kleines bisschen einzugrenzen. Und da müssen wir schon grundsätzlich sagen, dass Männer und Frauen durchaus grundverschieden sind, zumindest mal jetzt in der generalisierten Form. Fangen wir mit den einfachsten Sachen an. Frauen haben grundsätzlich einen niedrigeren Anteil an Muskelmasse im Verhältnis zum Rest und einen etwas höheren Anteil für gewöhnlich von Körperfett. Was in dem Falle ja auch letztendlich im Ausdauersport, selbst in den absoluten Spitzenbereichen, daran zu erkennen ist, dass auch der ausdauertrainierteste Triathlet, bleiben wir jetzt bei Triathleten, immer einen etwas niedrigeren Körperfettanteil hat als die ausdauertrainierteste Triathletin. Wenn ich das jetzt so auf einzelne Personen beziehe, dann bitte natürlich immer irgendwie inkludieren, dass ich damit jetzt nicht den einen meine, sondern halt, weiß ich nicht, wegen mir jetzt die Top 1% aller, so ungefähr. Ja. Ja, also das ist jetzt nur sinnbildlich. Genau, und dann muss man sagen, dass für gewöhnlich auch es dann teilweise Unterschiede gibt in der Zusammensetzung der Muskelfasertypen zum Beispiel. Also Männer haben tendenziell schnellere Muskelfasern als Frauen. Das ist der Grund dafür, dass Männer auf zum Beispiel 100 Metern schneller laufen als Frauen, und zwar wirklich auch signifikant schneller laufen. Mhm. Wenn wir das Ganze jetzt auf den Ausdauersport beziehen, können wir es eigentlich in der Argumentation fast umdrehen und können sagen, Frauen haben einen höheren Anteil langsam zuckender Muskelfasern, und das ist dahingehend positiv, als dass die langsam zuckenden Muskelfasern die sind, die wir für eine lang andauernde Belastung benötigen. Also dadurch, dass Triathlon relativ wenig mit 100 Meter Laufen zu tun hat, sondern mehr mit länger als 100 Meter Laufen und auch länger Schwimmen als und auch länger Radfahren als, können wir sagen, dass Frauen durchaus, wenn man so möchte, auch ein Stück weit bevorteiligt sind in Bezug auf den Ausdauersport. Das heißt jetzt nicht, dass deswegen Frauen ausdauerleistungsfähiger sind als Männer zwangsläufig. Da gibt es dann noch andere Faktoren, die da irgendwo mit reinspielen, die das vielleicht verneinen an der Stelle. Aber grundsätzlich lässt sich sagen, dass zumindest mal bei der Aufteilung der Muskelfasertypen Frauen tendenziell einen Vorteil haben gegenüber Männern hin zu etwas ausdauernderen, wenn man so möchte, Muskelfasertypen. Mhm.
So, man kann aber auch beobachten, dass je länger die Distanz dann wird, dass sich die Ergebnisse auch annähern.
Absolut, genau.
Oder also, Frauen sogar wirklich im Vorteil sind, zum Beispiel beim Ultraman auf Hawaii im vergangenen Jahr haben 2 Frauen Platz 1 und 2 belegt.
Genau, also ich meine, das ist
unabhängig von der Besetzung der Männer, aber das passiert ja.
Völlig korrekt, genau. Also da hast du vollkommen recht. Also jetzt sinnbildlich oder sagen wir es mal etwas symbolisch, würde man sagen, dass der Abstand zwischen Männern und Frauen über die 100 Meter Distanz größer ist als jetzt bei etwaigen Ultrarennen als Beispiel. Mhm. Und selbst im Langstrecken-Triathlon muss man ja auch sagen, sehen wir häufiger vereinzelt, was auch immer das für eine Definition ist. Ich will sagen, es gibt jetzt nicht nur die eine Sportlerin, die da den Männern quasi nahe kommt, ne, wo man jetzt sagen könnte, dass irgend so ein One-Hit-Wonder, was aus welchen Gründen auch immer, weiß Gott, wie besonders ist, sondern man kann ja schon sagen, dass so die Dichte der sehr guten Frauen, zum Beispiel auf der Langdistanz, dann durchaus schon den Männern nahe kommt. Also wenn man heute sich dann die Top, ich sage jetzt mal sinngemäß, 3 Frauen bei einer WM anschaut, dann darf man ja schon sagen, dass die jetzt nicht irgendwo bei den Profimännern auf Platz, ich sage jetzt mal 200 bis 300 vorkommen,
ja, ja,
sondern halt gerne auch mal irgendwie sehr nah an den Top 10 landen können. Ne? Und ja. Das ist natürlich schon eine absolute Besonderheit, das würden wir so beim 100-Meter-Lauf niemals erleben. Das würden wir wahrscheinlich auch nicht beim Mittelstreckenlauf erleben, das würden wir wahrscheinlich auch nicht, keine Ahnung, auf der Bahn beim Bahnradsport erleben, also überall da, wo wirklich jetzt etwas sehr Schnelles irgendwie wichtig ist, auch nicht bei 400 Metern und 800 Metern, aber je länger die Belastung dauert, je tendenziell mehr sie sich in Richtung einer Ausdauerleistung verschiebt und je eher dann auch sowas wie zum Beispiel einen Fettstoffwechsel eine Rolle spielt, desto tendenziell vorteilhafter im Verhältnis wird es halt für Frauen. Deswegen hast du völlig recht, dass man halt sagen kann, dass gerade bei so Ultrabelastungen, wo dann vielleicht auch noch so Faktoren hinzukommen, das ist vielleicht schon so, da kommen wir ja gleich auch so ein bisschen in Richtung Training und Co., die halt nicht mehr einfach nur rein physiologisch begründbar sind, ne, wo wir jetzt irgendwie davon sprechen, keine Ahnung, wie groß ist die VO2 Max, wie gut ausgeprägt ist der Fettstoffwechsel, wie ist die Laufökonomie, sondern vielleicht auch sowas hinzukommt wie Schmerzempfinden, die mentalen Fähigkeiten, die es braucht, um solche Ultraläufe zu machen und so weiter und so fort. Also, ja, sag ich mal, Nebenfaktoren, die aber auch dann eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielen, wird es dann auch auf jeden Fall so sein, dass Frauen da tendenziell näher an die Männer ranrücken als jetzt beim 100-Meter-Lauf.
Ja, Fettstoffwechsel hast du schon angesprochen, ist ja auch ein Punkt, der sich unterscheiden kann.
Genau. Und da gehen wir vielleicht mal hin und zerlegen den mal rein physiologisch. Also wenn wir vom Fettstoffwechsel sprechen, dann ist ja das, was wir damit eigentlich meinen, ist klar, relativ stumpf, die Fähigkeit, gerade im submaximalen Bereich, also submaximal heißt irgendwo jetzt nicht eben für den 100-Meter-Sprint, sondern bei einer Leistung, die so moderat intensiv ist, dass man die auch über mehrere Stunden gegebenenfalls aufrechterhalten kann. Und da an den Punkt zu kommen, dass man von der benötigten Energie, die wir brauchen, um diese Leistung zu bringen, möglichst viel der Energie aus Fetten generieren. Ja, also machen wir mal ein sehr einfaches mathematisches Beispiel. Wir müssen uns immer Folgendes überlegen. Wir nehmen jetzt mal Radfahren als einfachste Disziplin. Da kann man das relativ gut quantifizieren. Das ist auch einfacher standardisierbar, weil da die ureigene individuelle Ökonomie nicht so eine ganz große Rolle spielt. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir fahren 150 Watt, um mal irgendwas zu sagen, dann können wir generell erstmal davon ausgehen, dass nahezu egal, wer diese 150 Watt fährt, ob das jetzt Mann oder Frau ist, jung oder alt oder was auch immer was, dass der Energieumsatz, den wir dafür betreiben müssen, um diese 150 Watt zu fahren, für alle nahezu, ist jetzt ganz wichtig, aber nahezu gleich ist. Ja? Mhm. Also der schwankt dann im Bereich von 5-10% vielleicht. Wenn wir jetzt eine Analogie zum Laufen aufmachen würden, dann kann man auch gerne mal sagen, dass der benötigte Energieumsatz auch mal um 30-50% abweicht, nur um mal so eine Größenordnung zu nennen. Ja, so, und diese 150 Watt, die gehen jetzt damit einher, ich nenne mal eine Hausnummer, dass man dafür vielleicht ungefähr 500 bis 550 Kalorien in der Stunde braucht oder verbraucht auch am Ende, um diese Leistung bringen zu können. Und die große Frage, die sich dann ja immer stellt, ist, wie leistungsfähig bin ich? Wie ist meine individuelle Physiologie aufgebaut? Und die Konsequenz dann daraus ist immer, je nachdem, wie Frage 1 und 2 beantwortet wird, wie viel der, sagen wir jetzt mal, machen wir es mal rund, 500 Kalorien kann ich jetzt gerade bereitstellen aus zum Beispiel meinen körpereigenen Fettspeichern und wie viele Kalorien kann ich bereitstellen und brauche dafür ja vorrangig exogen zugeführte Kohlenhydrate, also von außen zugeführte Kohlenhydrate, vor dem Hintergrund, dass meine eigenen Kohlenhydratspeicher etwas limitiert sind. So, und wenn wir uns die Frage dann anschauen nach der Leistungsfähigkeit, ich meine, die ist relativ einfach zu beantworten, ne? Wir bleiben jetzt beim Radfahren, da könnten wir jetzt hingehen und sagen, okay, wie groß ist die eigene FTP als Beispiel, also die Dauerleistungsgrenze, und bei wie viel prozentualer Abweichung von eben dieser sind jetzt diese 150 Watt anzuordnen? Und die zweite Frage, die sich immer stellt, ist, wie ist die Leistungsfähigkeit im Allgemeinen aufgebaut? Und wenn wir da beim Radfahren bleiben, dann gibt es eigentlich zwei hauptphysiologische Faktoren, die man da nennen darf. Das eine ist die VO2 Max, definiert als maximale Menge an Sauerstoff, die ich quasi im Körper weiterleiten und verarbeiten kann. Und die zweite ist die sogenannte VLA Max, das ist die maximale Laktatbildungsrate, die den anaeroben Stoffwechsel beschreibt und darüber Aufschluss gibt, wie viel Energie ich auch im submaximalen Bereich über den anaeroben Stoffwechsel bereitstelle, indem ich Kohlenhydrate umwandle in Laktat und das Laktat wiederum umwandle in, ja, wie bei beiden Wegen am Ende in ATP, um die Muskelkontraktion durchzuführen. So, und je nachdem, wie diese Anteiligkeit aufgeteilt ist, VO2 Max, VLA Max, desto unterschiedlich ist dann eben der Fettstoffwechsel, der dabei rauskommt. Und wenn wir das jetzt nochmal auf die Geschlechter beziehen, müssen wir sagen, es gibt eine Tendenz dazu, die da zeigt, dass Männer tendenziell in der Lage sind, höhere maximale Sauerstoffaufnahmen zu erzielen. Also Männer haben den Vorteil, zumeist eine höhere VO2 Max zu haben, wohingegen Frauen aber den Vorteil haben, tendenziell eine niedrigere Laktatbildungsrate zu haben. Und das wiederum ist dann in Bezug auf den Fettstoffwechsel halt eben ja ein Vorteil, wenn man so möchte. Nochmal vielleicht zur Abgrenzung. Je größer die VO2 Max und je niedriger die Laktatbildungsrate, desto größer der Fettstoffwechsel. Ja, weil das, also in einfacher Form erklärt, eine niedrigere Aktivität der VLA Max führt dazu, dass ich weniger Kohlenhydrate brauche, weil ich auch weniger Laktat produziere. Eine hohe VO2 Max führt halt dazu, dass ich gerade in der Beta-Oxidation, also im Fettstoffwechsel, möglichst viel Energie aus ja, vorrangig körpereigenen Fetten bereitstellen kann, um halt am Ende des Tages auch da ATP zu generieren und die Muskelkontraktion ablaufen zu lassen. Und deswegen ist halt, gehen die immer Hand in Hand und das, ich sage jetzt mal sinngemäß, je weiter die auseinander liegen, desto größer ist am Ende des Tages das ja, sogenannte maximale Pyruvatdefizit. Und das maximale Pyruvatdefizit beschreibt quasi im Umkehrschluss die Fähigkeit, Fette zu verstoffwechseln. Und Frauen sind bei dem einen Bestandteil der Physiologie bevorteilt, Männer bei dem anderen. Jetzt kann man quasi sagen, wenn, ne, sinngemäß.
Das Allerbeste wäre eine Kombination aus.
Aus Mann und Frau.
Beidem. Ja, ja, genau.
Genau. Ja. Oder, und das ist ja das, was wir, und jetzt wird es so ein bisschen anekdotisch, das kann ich nicht wissenschaftlich belegen, aber das ist so ein bisschen das, was wir gerade im Altersklassensport hin und wieder vorfinden, dass bei beiden Geschlechtern die V zur Max jetzt nicht, ich sage jetzt mal vorsichtig, bestmöglich ausgeprägt ist, im Sinne von, man natürlich trainiert man versucht die auch bestmöglich gut zu machen, aber in der ganz großen breiten Masse kann man jetzt nicht davon sprechen, dass jeder, der beim Ironman XY an den Start geht, eine perfekt ausgeprägte V zur Max hat. Und wenn eben beide Probandengruppen, sinngemäß, ne, beide Geschlechter jetzt gerade, eben nicht gerade die perfekt ausgeprägteste V zur Max haben, umso gewichtiger wird dann die Ausprägung der maximalen Laktatbildungsrate. Und wenn Frauen da bevorteilt sind, dann stellen wir tendenziell fest, dass die Geschlechter sich, ja, ich sag mal, in Anführungsstrichen relativ gesehen natürlich eher annähern, als dass sie sich weiter auseinander dividieren, zum Beispiel bei den Ergebnissen. Genau.
Kann man sagen, dass sich Männer und Frauen, dass es da unterschiedliche Geschwindigkeiten in der Anpassung an bestimmte Reize gibt? Also, dass den einen bestimmte Trainingsformen leichter fallen?
Das ist eine sehr gute Frage. Also, und eigentlich waren es jetzt zwei. Fällt es leichter oder funktioniert die Anpassung schneller? Und kann ich beides nicht wissenschaftlich belegen? Einfach, also weil ich lehne mich jetzt vorsichtig aus dem Fenster und sage, dass es keine Studie gibt zur Anpassungsgeschwindigkeit der V oder Max Unterschieden zwischen Männern und Frauen. Aber vielleicht weiß ich es auch einfach noch nicht. Anekdotisch würde ich behaupten, dass man sich tendenziell in dem Bereich schneller anpasst, wo man auch etwas bevorteilt ist. Also will heißen, ich glaube schon, dass die Entwicklung der V zur Max bei Männern tendenziell schneller funktioniert als bei Frauen. Mhm. Einfach deswegen, weil alleine schon mehr Muskulatur, also mehr Muskelmasse vorhanden ist. Und am Ende geht es ja, wenn ich die V zur Max entwickeln will, auch darum, ja, ich sage jetzt mal sinngemäß, die Qualität der Arbeitsweise, im Speziellen der Mitochondrien, zu erhöhen. Und je mehr ich davon habe, und selbst wenn die da nur schlummern und einfach nur noch nicht ausgeprägt sind, desto tendenziell schneller wird es funktionieren. Genauso kann man aber auch ganz klar sagen, dass es durchaus ein Vorteil für Frauen ist, dass halt schnelle Muskelfasern gar nicht erst in der gleichen Häufigkeit vorhanden sind wie bei Männern, weil das dann halt in Bezug auf die Laktatbildungsrate, ne, also die anaerobe Aktivität, häufig ein Vorteil ist, weil es gibt dann genügend Männer, die kommen von dem Punkt, dass die mal vielleicht sogar Sportarten betrieben haben, die relativ hohe anaerobe Anteile gehabt haben, zum Beispiel Ballsportarten, Kraftsportarten, ja, und deswegen dieser ganze anaerobe Stoffwechsel auch groß ausgeprägt war. Frauen hingegen können den gar nicht sehr, sehr groß, also nicht jetzt alle, ne, aber bitte jetzt mich richtig verstehen, aber der Großteil der Frauen, die im Ausdauersport irgendwie unterwegs sind, haben vorher gar nicht irgendwie jetzt die große Anpassung des anaeroben Stoffwechsels gehabt, in allererster Linie, weil das physiologisch ein Stück weit limitiert ist. Und deswegen sind die dann durchaus gerne auch mal bevorteilt, wenn es dann so in Richtung Laktatbildungsraten geht, dass die tendenziell niedriger angesetzt sind, als aber auch dann sich häufig noch weiter nach unten verbessern lassen, wenn man so will, als bei Männern, und das halt auch schneller funktioniert. Aber nochmal, ich will das klar betonen, das ist jetzt auf jeden Fall anekdotisch wiedergegeben aus der Erfahrung heraus, eben genau diese physiologischen Parameter sehr häufig zu testen und natürlich auch zu wissen, was an Training zwischen diesen unterschiedlichen Tests dann gelegen hat. Genau.
Ja. Und haben die physiologischen Ausprägungen, hat das was direkt mit der Muskelfaserzusammensetzung zum Beispiel zu tun oder mit der Fett- und Muskelmasse?
Genau, sowohl als auch. Also die Muskelfaserzusammensetzung, ne, je weniger schnelle Muskelfasern ich habe, die schnellen Muskelfasern sind die, die Laktat produzieren. So, und jetzt ganz einfach genommen, je weniger ich davon habe, desto weniger Laktat produziere ich auch, desto weniger habe ich auch die Möglichkeit, bei auch intensiven Belastungen die schnellen Muskelfasern überhaupt signifikant dazuzuschalten, quasi. Das ist dann das, was passiert. Je intensiver es wird, desto tendenziell mehr schnelle Muskelfasern sind da im Einsatz. So, und je weniger ich davon habe, desto weniger gelingt mir das auch, was natürlich für den Ausdauersport dann entsprechend ein großer Vorteil ist. Ja, ich muss mir also keine Sorgen machen, oder sagen wir mal so, ich muss als Frau sicherlich weniger darüber nachdenken, dass gegebenenfalls hochintensive Belastungen zu einem großen Problem führen könnten in meiner Ausdauerdisziplin, weil ich eben durch das vermehrte Hinzuschalten von schnellen Muskelfasern im Training in die Situation komme, dass mein anaerober Stoffwechsel sich nach oben hin und damit in die eigentlich total gegenteilige Richtung anpasst, wie ich ihn eigentlich gerne angepasst hätte. Und die Situation haben Frauen sicherlich deutlich seltener als Männer und laufen deswegen seltener in die Gefahr, dass hochintensives Training auch einen wirklich signifikanten Nachteil mit sich bringen kann. Gleichzeitig muss man sagen, ne, das war das, was ich eben gesagt habe, je mehr Muskelmasse ich habe als Mann jetzt vielleicht im Vergleich zu Frauen, desto größer ist halt auch die Möglichkeit, die Mitochondrienanzahl als auch Dichte zu verbessern, die Arbeitsqualität eben dieser zu verbessern und dann halt am Ende des Tages eine größere VO2 Max zu haben, alleine weil ich mehr Masse habe. Das ist aber, also wir könnten jetzt das Gleiche sagen im Frauenvergleich, ne? Eine Frau mit gleichem Körperfettanteil und die eine Frau wiegt 75 Kilo und die andere 55, dann ist das erstmal schon mal Gesetz, dass die mit 75 Kilo garantiert mehr maximale Sauerstoffaufnahme im absoluten Vergleich haben wird und damit eine höhere VO2 Max hat. Und deswegen eine höhere absolute Leistungsfähigkeit und eine höhere Möglichkeit, Fette zu verstoffwechseln.
Ja, und noch ein letztes Beispiel dazu, wenn jetzt eine Frau zum Beispiel aus dem Kraftsport kommt und sich jetzt überlegt, mit Ausdauersport anzufangen, dann wird die ja auch eine relativ hohe Laktatbildungsrate haben im Vergleich zu einer, die vorher auch schon irgendwie Ausdauersport gemacht hat. Fällt es der dann aufgrund ihrer Biologie und Physiologie, die Gott gegeben ist, in dem Fall fällt es der dann leichter, das runterzubringen?
Ist eine gute Frage und jetzt wird es natürlich sehr differenziert. Ich würde, also in kurz und knapp würde ich sagen, ja, das wird der leichter fallen als dem Mann, ne, wenn wir den jetzt beschreiben würden. Hat früher mal Kraftsport gemacht, macht jetzt Ausdauersport und so weiter. Genau, auch da gleiches Spiel. Also da, das wird so eine Sache sein, das werden wir nie wissenschaftlich belegen können, weil wir müssen uns immer da Folgendes überlegen. Ich habe das ja eingangs gesagt, ne, Standardisierbarkeit und Co. Die Frage da ist ja auch immer, wie alt ist die Frau, die da vom Kraftsport kommt? Wie lange hat die Kraftsport betrieben? Welche Form von Kraftsport hat die betrieben? Und so weiter und so fort. Das sind natürlich alles dann Dinge, die eben in das große Ganze des Trainings und der Anpassung der letzten Jahre mit reinspielt. Weswegen wir da sicherlich auch einen Phänotypen vorfinden, bei dem wir jetzt nicht genau sagen können, wie der sich entsprechend entwickelt. Und das ist halt also auch gleichzeitig dann das Schöne am Training, und auch das Schöne wegen mir am geschlechtsspezifischen Training, dass am Ende des Tages es total wichtig ist, dass es eine gewisse wissenschaftliche Grundlage gibt, die man eben auch fürs Training dann heranziehen kann. Aber wir müssen halt am Ende immer sagen, also es ist eine Uni-Antwort, aber jeder ist individuell. Und wir werden schauen müssen, ob das, was du jetzt gerade quasi gefragt hast, denn wirklich für jeden Einzelnen auch zu bestätigen ist. Oder ob man auch sagen kann, bei der einen geht das schneller als bei der anderen. Oder wir finden vielleicht auch mal einen Mann, bei dem das schneller geht als bei eben der Frau jetzt gerade und so weiter. Und ja, das ist dadurch, dass natürlich dann unsere Probandengruppe sehr, 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 sehr heterogen wäre oder ist, die wir so im Alltag antreffen, ja, desto schwieriger wird es natürlich, da eine generalisierte Aussage zuzutreffen.
Genau. Ja, wahrscheinlich das Thema Individualität, das wird noch häufiger heute auftauchen, könnte ich mir vorstellen. Ja,
absolut.
Lass uns mal auf den Themenblock Zyklus kommen. Es ist so, ich weiß nicht, seit wann würdest du sagen, seit 5 bis 10 Jahren oder so, ist das überhaupt ein Thema?
Also, ich will jetzt nicht kontrovers argumentieren, aber ich glaube, für jeden guten Coach ist das auch schon seit 15, 20 oder 50 Jahren ein Thema. Wie bei vielen Dingen, die dann, ja, ich weiß aber natürlich völlig, worauf du hinaus willst, also dass die Awareness dann auch in der Öffentlichkeit irgendwo dafür da gewesen ist, dass selbst Männer verstanden haben, dass Frauen einen Zyklus haben.
Ja.
Was ganz Besonderes. Ne? Ja. Keiner wusste vorher, warum die einmal im Monat schlechte Laune haben. Nee, ja. Auch das war jetzt wieder kontrovers, aber
so
will sagen.
Anstrengend werden.
Genau, richtig. Aber also, ich kann jetzt nicht von 50-jähriger Coaching-Erfahrung sprechen, so alt bin ich noch nicht. Aber auch schon vor 10 oder 15 Jahren war das halt natürlich so, dass das halt, dass der Zyklus der Frau, genau wie jede andere Sache, die einen Einfluss aufs Training hat, und ich meine jetzt wirklich jede andere Sache, halt einfach ein Thema gewesen ist und das ganz normal war, oder ja, zumindest für mich immer ganz normal gewesen ist, darüber zu sprechen, mit einer gewissen Sensibilität, die aber, das will ich auch klar sagen, genauso da ist, wenn man zum Beispiel über das Thema Gewicht spricht, im Übrigen bei Männern mindestens genauso viel wie bei Frauen, das will ich sagen an der Stelle. Ja, also wer denkt, dass ich jetzt beim Thema Gewicht nur Frauen meine, der hat noch nie Männer trainiert, das kann ich garantieren, weil da mindestens genauso häufig das Thema Gewicht irgendwie ein sensibles Thema ist, sagen wir es mal so. Mhm. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich will nur das Vorurteil nehmen, dass man glauben könnte, dass das geschlechtsspezifisch ein eher weibliches als ein männliches Thema ist. So, und du hast aber natürlich völlig recht. Also ich würde sagen, spätestens mit hier, wie hieß sie, Jodie Simmons, sag mir den Namen der bekannten Autorin, die
Stacey
das...
Stacey Sims.
Stacey hieß sie, danke. Das Buch dazu veröffentlicht hat, ich würde sagen, das ist so möglicherweise eines der, ja, wie soll man das sagen, eines der Bücher gewesen, die das Thema sicherlich noch mehr, gerade so im amerikanischen Raum, in die Öffentlichkeit gerückt haben, ja, als es da vorher gewesen ist. Von daher würde ich dir zustimmen, so eher 5 als 10 Jahre würde ich tendenziell glauben. Ja. Vielleicht auch nochmal einen Blick in die Wissenschaft. Also als ich vor, habe ich die Universität besucht? Vor 15 Jahren war das ein ganz normales Thema. Gerade Professor Dr. Petra Platen, heute an der an der Ruhr-Universität in Bochum, früher an der Sporthochschule in Köln, würde ich sagen, eine der, das ist jetzt vielleicht weit gegriffen, aber gefühlt für mich auf jeden Fall eine der Vorreiterinnen beim Thema zyklusbasiertes Training, wenn wir jetzt den Begriff einfach nochmal irgendwie aufgreifen. Mhm. Und auch damals schon absolut normaler Bestandteil einer guten Physiologie-Vorlesung in der Uni. Und da war das genauso Thema, wie das hoffentlich heute auch Thema ist.
Ja, also grundsätzlich ist es ja ein Fakt, dass der Zyklus etwas ist, was Männer und Frauen maßgeblich unterscheidet. Die einen haben einen, die anderen definitiv nicht.
Das ist korrekt.
Und bei Frauen auch nicht alle, das müssen wir auch dazu sagen. Also wir gehen jetzt davon aus, Frauen, die einen Zyklus haben, der regelmäßig funktioniert. Das Buch, was du angesprochen hast von Stacey Sims, das bezieht sich eher auf den Kraftsport und sie selbst kommt, glaube ich, auch eher aus dem Kraftsport. Nun hat man aber ja das auf den Ausdauersport auch angewendet und es ging darum, dass in bestimmten Zyklusphasen intensive Reize besser aufgenommen werden, in anderen, dass man da, weiß ich nicht, mehr Kohlenhydrate, mehr Proteine zuführen sollte, um den Trainingsreiz bestmöglich auszulösen.
Mhm.
Was ich so gefunden habe, was die aktuelle Studienlage betrifft, ist man sich da so gar nicht mehr einig. Und das heißt jetzt, dass eigentlich keine Zyklusphase irgendwas direkt in der Konsequenz auslöst oder dass sie keinen Einfluss hat auf direkte Trainingsanpassungen.
Mhm. Ja. Ich drösel mal ein bisschen auf. Also man muss halt schon sagen, dass das möglicherweise im Kraftsport auch vermehrt aufgekommen ist, liegt in der Natur der Sache. Der Reiz beim Krafttraining ist einfach ein viel größerer durch die Mechanik dahinter oder durch die überhaupt den vorhandenen mechanischen Reiz habe ich viel mehr die Möglichkeit, einen größeren gezielten Reiz auch auszusetzen. Und wenn ich am Ende signifikante Ergebnisse haben möchte, dann hilft es immer, einen gezielten Reiz zu setzen, um dann zu schauen, wie ist die Antwort auf eben diesen gezielten Reiz. Mhm. Wenn ich jetzt im Ausdauersport hingehe und sage, ich möchte auch da einen gezielten Reiz setzen, dann geht das immer damit einher, dass selbst wenn ich die reinste Form von hochintensivem Training nehmen würde, ja, dann ist es immer noch so, dass neben dem hochintensiven Training immer noch auch eine gewisse Form von Umfangstraining hinzukommt. Also in der Praxis sowieso, aber selbst in der Wissenschaft stehe ich vor der Herausforderung, dass ich mich warm fahren muss, ein bisschen ausfahren muss, Belastungspausen dazwischen habe, dadurch auch immer Variablen da reinbringe, die das Ganze so, ja, ich sag mal vorsichtig, ein bisschen schwammiger und sicherlich auch weniger gezielt machen. Deswegen ist das so eine, also meiner Theorien mindestens mal, warum das im Krafttraining deutlich klarer am Ende ist in der wissenschaftlichen Darstellung, als das im Ausdauertraining überhaupt sein kann. Und das wird auch eine Sache sein, da werden wir uns ein Stückchen mit abfinden müssen, weil nochmal, die Form des Reizes beim Krafttraining eine klar mechanische, wohingegen wir zum Beispiel im Ausdauersport Reizform haben wie eine metabolische, vielleicht aber auch zum Beispiel eine energetische. Also die Frage ist ja, reagiert gegebenenfalls, und ich male jetzt ins Blaue, ne, der Training unter anderen energetischen Voraussetzungen bei gewissen Zyklusphasen wieder anders. Dafür müsste ich dann dafür sorgen, dass ich die Probandin in dem Falle erstmal in einen energetischen Zustand versetze, dass ich sagen kann, okay, alles klar, wir sprechen jetzt hier von, keine Ahnung, der Voraussetzung, dass die so und so viele Kohlenhydrate gegessen hat, die Glykogenspeicher zu 60% gefüllt sind, und dann applizieren wir diese Form von Training, weil wir davon ausgehen, dass durch den Anstieg von Östrogen in Verbindung zu am Ende das Ergebnis dabei rauskommt. So, und ich habe es jetzt deswegen ins Blaue gemalt, um deutlich zu machen, dass es dadurch halt schon sehr, sehr komplex wird, auch in der Frage aus, ne, was ist das Training, wie genau ist der Reiz ausformuliert dann am Ende und wie findet dann die Adaptation statt? Und das ist halt im Ausdauersport einfach schlicht nicht so einfach. Das hat aber in dem Falle wenig mit dem Zyklus an sich zu tun, sondern mehr halt einfach mit der Form des Reizes. So, und deswegen ganz normal. Und dann die Sache, die du angesprochen hast, also wie immer in der Wissenschaft entwickelt sich das Ergebnis, ne? Also es ist völlig normal und deswegen auch überhaupt nicht negativ zu sehen, dass sich die ja im Moment möglicherweise vorherrschende Lage der Ergebnisse zum Thema zyklusbasiertes Training halt ein Stück weit geändert hat, wo wir vielleicht noch vor 2-3 Jahren gesagt haben, okay, diese Ergebnisse deuten an, dass in dieser und jener Phase des Zykluses, Entschuldigung, folgende Anpassungen gegebenenfalls vermehrt irgendwie vorzufinden sind, würde man jetzt heute klar sagen, es gibt keine, ich sage jetzt mal sehr einfach, Auffälligkeiten. Ja, es gibt keine Phase des Zyklus, die im Moment andeutet, besser geeignet zu sein für dieses oder jenes Ausdauertraining. So weit, so gut.
Das ist ja der Sinn von Wissenschaft.
Richtig, auf der einen Seite. Trotzdem ist der stete Wandel auch etwas, weswegen ich da immer sitze und mir denke, lass uns doch einfach mal abwarten. Wir nehmen das Ergebnis so hin und akzeptieren im Moment völlig fein, dass tendenziell keine generalisierte Aussage dazu zu treffen ist, Punkt 1. Gleichzeitig sind wir aber extrem wachsam, was die praktische Umsetzung angeht, weil, wie du es richtig gesagt hast, die Idee der Wissenschaft ist ja, zumindest mal bei dem allergrößten Anteil an Studien, die wir vorfinden, in irgendeiner Form auch eine Signifikanz zu finden, die ich auf eine Grundgesamtheit beziehe. So weit, so gut. Jetzt ist das aber so, dass Training als auch Zyklus, und du hast es eben passend gesagt, für jeden sehr individuell ausfallen, weswegen vielleicht die Suche nach der Signifikanz für die Grundgesamtheit gar nicht so entscheidend wichtig ist in der praktischen Anwendung, wie es eben für die Wissenschaft ist. Klar, die Wissenschaft sucht nach zum Beispiel, ne, Signifikanzen, Bestätigung oder Ablehnung von Hypothesen zum Beispiel. In der Praxis kann das aber ganz getrost anders aussehen. Also wenn wir da eine Athletin vorfinden, die das Gefühl hat, dass in dieser und jenen Phase ihres Zykluses dieses und jenes Training ganz besonders funktioniert oder eben gar nicht funktioniert oder dazu führt, dass sie sich besonders gut fühlt oder dazu führt, dass sie gegebenenfalls häufiger krank wird oder, dann sind das Einzelfälle, die wir nicht einfach unter den Tisch kehren können und sagen können, nee, das kann ja gar nicht sein, weil generalisiert in der Wissenschaft sagen wir Folgendes. Nee, doch, das kann dann sehr wohl sein, weil im Einzelfall stellen wir das jetzt hier gerade fest. Und deswegen immer so ein bisschen mit Bedacht quasi, das ist mir ganz wichtig bei dem Thema, weil erstens, es kann in 3 Jahren wieder ganz anders aussehen, ne? Ich habe es eben passend gesagt, wie die sportwissenschaftliche Trainingsforschung noch sehr am Anfang steht, steht die sportwissenschaftliche Forschung zum Thema Training und Zyklus noch viel mehr am Anfang als jede andere Forschung, die schon seit, keine Ahnung, 100 Jahren betrieben wird mindestens mal. Und darüber hinaus ist quasi der Übertrag in die Praxis etwas, wo wir auf jeden Fall sensibilisiert sein müssen. Im Übrigen wie bei jeder anderen Thematik auch. stumpfes Beispiel. Es wird auch keine Studien geben, die dir zeigen, welches Training im Profi-Triathlon bei 35 Stunden Trainingsdauer inhaltlich in Bezug auf Verteilung von Intensitäten und Co. das Beste ist. Das gibt es nicht. Nichtsdestotrotz trainieren wir ganz offensichtlich, also sinngemäß wir alle, die im Profisport unterwegs sind, mit unterschiedlichen Herangehensweisen bei der Wahl der Verteilung von Intensitäten. Ja, und bei ganz vielen funktioniert's, auch in unterschiedlichster Form. Und da werden wir auch keine wissenschaftliche Signifikanz finden, die da sagt, du musst auf jeden Fall dies und das und jenes tun, um deine VO2 Max zu verändern. Eben weil diese Form des Trainings, gerade jetzt zum Beispiel im Triathlon, so komplex ist, werden wir da nicht mal eine wissenschaftliche Untersuchung zu finden. Zumindest keine vernünftigen, weil die Standardisierbarkeit, die Einhaltung von Gütekriterien gar nicht möglich ist, einfach aufgrund der Komplexität. So, und ähnlich ist es halt beim zyklusbasierten Training und beim zyklusbasierten Training im Ausdauersport noch viel mehr. Und wenn wir es jetzt auf den Triathlon beziehen, dann noch viel mehr.
Ja, also ich finde das ehrlich gesagt eine ziemlich gute Nachricht, weil es ja durchaus, wenn man das jetzt generalisieren könnte, so sein könnte, dass ich merke, dann und dann ist mein Wettkampf, den kann ich nun mal nicht verändern, aber ich bin da leider in einer schlechten Zyklusphase, brauche ich gar nicht antreten. Und so ist es ja nicht.
Genau, also zum einen ist es so nicht. Zum anderen wäre jetzt die Frage, also jetzt aus der praktischen Sicht, so wäre jetzt die Herangehensweise, ne? Erstmal überhaupt nachzuvollziehen, wie dein Zyklus funktioniert, inwieweit er dich positiv wie negativ beeinflusst. Dann wäre die Frage, wie für gewöhnlich, klar, ist natürlich nicht so einfach zu sagen, ne? Man kann es auch da nicht generalisieren, aber für gewöhnlich, wie lange er so dauert. Dann herauszufinden, wann ist denn eben der beschriebene Wettkampf und könnte das denn in der Theorie sein, dass ja irgendwo in den Tagen davor im Speziellen oder am Tag selber dieser Einfluss ernsthaft zu Trage kommt? Oder findet der Wettkampf in einer sehr, wie soll ich sagen, neutralen Phase des Zyklus statt, wo du sagst, nee, da ist alles normal quasi. So, und das ist halt etwas, was es dann für den Einzelfall herauszufinden gilt. Und dann stellt man sich die Frage, was ist jetzt die Konsequenz daraus? Also wähle ich jetzt da meinen Wettkampf oder gehe ich vielleicht sogar hin und sage, nee, ich mache lieber die Woche vorher oder danach irgendwie die, keine Ahnung, Mitteldistanz zur Qualifikation für die 73 WM. Ich nehme jetzt mal bewusst irgendeinen Wettkampf, wo ich vielleicht auch eine Auswahlmöglichkeit habe. Ne? Ich werde jetzt, deswegen werden wir jetzt nicht die 73 WM verschieben am Ende des Tages, weil Anna da gerade, weil das Anna nicht passt. Die Anschlussfrage wäre, und vor der Situation habe ich auch schon oft genug gestanden, dass man in gewisser Form einen Einfluss nimmt auf den Zyklus und den halt entsprechend, ja, ich sag jetzt mal, manipuliert, wobei sich das jetzt nicht so negativ anhören soll, sondern beeinflusst wäre das bessere Wort wahrscheinlich, um dann halt das Risiko auszuschließen, dass ich irgendwie eben genau in die Situation komme, dass da Wettkampf und schwierige Zyklusphase aufeinanderfallen. So, und dann gilt es das ja weiterhin, in Anführungsstrichen herauszufinden einfach. Und das ist ja so eine Art Feedback, Frage, Antwort, Ausschluss, je nachdem, in welche Richtung das halt gehen soll. Und dann ist das am Ende, ganz ehrlich, ein absolut normales Thema, wo man wie über jedes andere Thema genauso, entspannt sich unterhält im Coaching-Prozess, sage ich mal.
Wie eng bist oder warst du in der Vergangenheit da mit deinen Athletinnen im Austausch?
Sicherlich ein großer Unterschied zwischen Hobbysport früher oder Amateur-Altersklassensport und Profisport. Also ich kann total verstehen, wenn gerade jetzt auch im Sinne der Coach-Athleten-Beziehung, wenn das Verhältnis zur Amateur- oder Hobbysportlerin nicht so intensiv ist, als dass man das jetzt irgendwie in jedem Gespräch dem Coach auf die Nase binden will, in welcher Zyklusphase man sich jetzt gerade befindet. Das kann ich nachvollziehen. Im Profisport halte ich das eigentlich für unerlässlich. Also man muss sich das so überlegen, dass halt Profisport so sehr auf pathetisch gesagt Messerschneide stattfindet, als dass man einen so wichtigen Einflussfaktor wie den Zyklus dabei nicht außer Acht lassen kann. Also ich kann nicht auf der einen Seite hingehen und sagen, okay, wir versuchen hier alles auszureizen und bewegen uns bei den Punkten Umfang, Intensität und Co. so am absoluten Limit. Und dann gibt's da einen Einflussfaktor, der einen riesen Impact hat auf all das. Und da sitzen wir da wie die drei Affen. Und gegebenenfalls, natürlich, hast völlig recht, genau, also muss auch nicht, ganz klar. Und dann sitzen wir da wie die drei Affen und wollen nichts hören, nichts sagen und nichts sehen und tun so, als wenn da nichts gewesen wäre und dann Augen zu und durch und so. Das wird nicht funktionieren.
Ja.
Genau.
Noch eine Sache dazu, was ich bei mir selbst festgestellt habe und auch zur Trainingspraxis. Ich messe über meine Uhr, die ich Tag und Nacht trage, messe ich meine HRV. Mhm. Einfach so zum Gucken, wie die sich verändert, weil ich das einfach spannend finde und auch durchaus so Thema Erholung und vielleicht Infekte oder so. Mhm. Und ich habe immer wieder festgestellt, dass auf einmal die HRV total nach unten geht. Und ich war mir sicher, okay, ich werde jetzt in den nächsten 2 Tagen krank, aber eigentlich fühle ich mich ganz gut, ich weiß es nicht. Dann habe ich meine Periode bekommen, es war alles wieder normal.
Hast du dazu auch Temperatur und Ruheherzfrequenz gemessen?
Nee, Temperatur nicht, Ruheherzfrequenz ja, auch die war dann erhöht und ich habe dann immer so gedacht, naja, möglicherweise hängt es mit eben der zweiten Zyklushälfte zusammen. Und als es dann wiederholt und jeden Monat wieder so war, wusste ich es dann eigentlich, weil ich mich immer okay gefühlt habe, bis auf ein paar Tage halt und ja.
Ja, also super, ne? Ich meine, am Ende des Tages.
Und einfach eine spannende Beobachtung, was jetzt letztlich aber keine Konsequenz irgendwie hatte.
Absolut, nee, genau, aber das muss auch keine Konsequenz haben, aber das, was du da machst, ist ja eine sehr, wie ich vor allen Dingen finde, eine sehr einfache Form von des Monitorings quasi. Nahezu jeder hat Zugang dazu, ob jetzt über welches Wearable auch immer, ob das jetzt ein Whoop-Band ist oder eine Uhr oder einen Ring oder. Und diese drei Faktoren, ne, also eine sauber gemessene HRV, eine Ruheherzfrequenz und eine Körperkerntemperatur, oder ist nicht Körperkern streng genommen, ne, ich habe da nicht morgens immer eine Pille geschluckt, aber eine Körpertemperatur, sind ja drei Faktoren, die relativ einfach zu messen sind. Jetzt setzen wir voraus, dass das Wearable irgendwie eine halbwegs vernünftige Messqualität hat. Und anhand derer ich halt einfach sehe, wie mein Körper auf gewisse Einflüsse reagiert. So, und jetzt ist das eine Geschichte, um das nochmal, wie soll ich sagen, ich will jetzt gar nicht sagen entzaubern, das klingt wieder negativ, aber um das nochmal deutlich zu sagen, das ist für jeden, für jedes Geschlecht und für jede Altersklasse eigentlich irgendwas, was total gut und wichtig ist. Also jeder darf das gerne kontrollieren und darf sehen, wie die Körpertemperatur sich verändert, wenn eine Erkältung im Anflug ist. Oder die HRV sich verändert, wenn ich 2-3 Nächte in Folge schlecht schlafe, als Beispiel. So, und bei Frauen oder im Falle des Zyklus genau das Gleiche. Und eine absolut gute Möglichkeit, um ja vielleicht auch ein paar Vergleichsdaten zu erzielen und sagen zu können, ich habe Folgendes festgestellt, im letzten Zyklus war das so und so, die Auswirkung war so und so, mein Gefühl war aber gut. So, und dann habe ich da 4 tolle Faktoren oder wegen mir auch 2 oder 3, je nachdem, welche der gemessenen Metriken ich da jetzt mit einbeziehe. Aber ganz wichtig halt das Körpergefühl, ne, in dem Falle. Und kann daraus eine ganz gute Aussage treffen und sammelt dann Erfahrungswerte, wo ich sagen kann, okay, mein Gefühl sagt mir dies. Jetzt bringe ich noch ein paar objektive Messdaten mit rein, wie Temperatur, wie vielleicht eine HRV, wie eine Ruheherzfrequenz, vielleicht auch eine Herzfrequenz während der Belastung, auch vielleicht eine Möglichkeit, ne, sicherlich etwas schwieriger zu erfassen, aber kann trotzdem gut funktionieren. Und dann ist das eine klasse Möglichkeit für ein sehr qualitatives und sehr wichtiges Monitoring, welches mir im Training absolut helfen kann. Wie gesagt, egal ob Frauen oder Männer, sicherlich jetzt gerade nur so, dass Frauen in dem Falle vielleicht sogar den Vorteil haben, dass da mehr Bewegung drin ist und das halt zu einem noch besseren Feedback am Ende des Tages kommen kann, wenn man das halbwegs regelmäßig in einer ganz gesunden Form, ne, man muss sich da jetzt keinen Stress machen, wenn da mal irgendwie ein Einfluss ist oder sowas halt, aber wenn man das halt im Blick behält und das ist absolut super.
Ich habe mir mega Stress gemacht, bis ich gecheckt habe, woran es liegt.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Und ist halt ist halt ein ganz normaler, ist eigentlich immer bei egal welcher Metrik, wenn man den Hintergrund am Ende verstanden hat, dann funktioniert die Einordnung viel besser. Und im Idealfall führt es ja dazu, dass das am Ende ja einfach mit einer gewissen Deutlichkeit auch einfach eingepflegt wird in diesen Training. Eines meiner liebsten Anekdoten ist, 1 Gramm Kohlenhydrate lagert ungefähr 2 bis 2,4 Gramm Wasser ein. Ja, mhm. Wenn ich also abends einen Teller Nudeln esse und dazu einen Liter Wasser trinke, dann bin ich nächsten Morgen auf jeden Fall deutlich schwerer.
Mhm.
Und es hängt sehr stumpf damit zusammen, dass die Nudeln das Wasser binden. Ja, ich sag's jetzt so einfach. So, und wenn diese Nudeln verarbeitet werden, was ja im Alltag, / Trainingsalltag innerhalb weniger Stunden fast schon, dann passiert, dann wird die Bindung zum Wasser gelöst und das Wasser wird ausgeschwemmt. Ich stelle also fest, dass ich 3-mal häufiger pinkeln gehe als an Tagen, an denen ich abends Hähnchen mit Gemüse gegessen habe, zum Beispiel. Mhm. So, und ich weiß nicht, wie häufig ich diese Sache in einem ganz normalen Trainingsprozess erklärt habe und die Leute dann gesagt haben, ah, okay, daran liegt es, an der Wasserbindung. Ich bin also gar nicht dick geworden über Nacht und esse jetzt nie wieder Nudeln, weil das ja mich dick gemacht hat. Nee, es ist einfach nur die Wasserbindung. Und genauso ist es, ne, beim Zyklus, genauso ist es, das ist immer fast schon Lerneffekt, ist es mit dem Thema Alkohol als Beispiel. Ne? 2 Gläser Wein führen dazu, dass die Körperkerntemperatur leicht steigt oder die Körpertemperatur, dass die Ruheherzfrequenz gestiegen ist und dass meine HRV gesunken ist. So, und dann steht man immer vor der Abwägung, nehme ich jetzt 2, 4 oder 8 Gläser? Nein, Spaß beiseite, aber trinke ich jetzt Alkohol? Ja oder nein? Ja, weil auch das ganz offensichtlich eine Auswirkung hat. Und das ist als Ausnahme kein Problem, aber das ist, sobald es eine wiederkehrende Form hat, ist es halt dann irgendwann auch so, dass das aufs Gefühl schlägt. Ne? Und man halt einfach sagen kann, okay, ja, das kann ich jetzt einmal machen und 2 Gläser sind fein. Wenn ich aber 4 Gläser trinke, dann ist es schon nicht mehr fein. So, und dann erkenne ich halt diese Auswirkung auch an eben den genannten Faktoren. Oder jetzt Krankheitsfall kann ich gerade selber von berichten. Ich habe das erste Mal, seit ich meinen Ring trage, den trage ich jetzt seit 13 Monaten, ich habe das erste Mal Fieber gehabt und Schüttelfrost und Co. und fand es unglaublich beeindruckend, was das nochmal an Auswirkungen, also eine normale Erkältung, ja, die erkenne ich ja schon quasi, so weit so gut, aber das passiert ja alles in einem sehr moderaten Maße und dann, ja, passt das auch zum Gefühl, ist alles nicht schön, wenn die Nase verrotzt ist und so weiter, aber trotzdem auch nicht schlimm, aber so eine ordentliche Form von 39 Grad Fieber, ja, die macht nochmal ganz andere Sachen, auch mit der Ruheherzfrequenz und auch mit der Herzratenvariabilität. Und bis man sich davon wieder erholt, Junge, Junge, das dauert ganz schön lange, bis das alles wieder eingependelt ist und sowas. Und
HRV war bei 10.
So ungefähr, genau. Also es ist normalerweise immer so um die 45 bis 50 bei mir. Und war in dem Falle wirklich bei 10 bis 15 oder irgendwie sowas halt. Und die Körperkerntemperatur 2 Grad erhöht. Und die Ruheherzfrequenz um, ich glaube, knapp 18, 19 Schläge. So, also schon, ne? Das sind fast 50% mehr als eigentlich. Dann kriegt man ein ganz gutes Gefühl dafür, was das ja am Ende bedeutet. Der Körper muss richtig arbeiten über Nacht und nicht nur über Nacht, sondern auch im Alltag, klar, um dagegen irgendetwas anzukämpfen. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, ist cool, wie er funktioniert. Ne? Er entledigt sich des Viruses von selber ganz offensichtlich mit einer sehr krassen Form. Und das ist eine tolle Beobachtung. Und wie gesagt, genauso ist es beim Zyklus auch. Ich finde es ganz hervorragend, das im Blick zu haben. Und wenn erstmal so eine gewisse Erfahrung dann irgendwann dafür da ist, dann weiß man, okay, alles klar, erste Tendenzen zeigen, der Zyklus kommt als Beispiel. Und dann kann man das aber ganz entspannt hinnehmen, sich aber vielleicht gleichzeitig auch überlegen, okay, wie ist mein Körpergefühl gerade analog dazu und sollte das jetzt gerade für mich persönlich irgendeine Form der Veränderung fürs Training mit sich bringen, was jetzt irgendwie hier heute oder morgen auf dem Plan steht oder sowas, ne?
Ja, das können ja auch an der Stelle jetzt alle mitnehmen, die nach Power & Pace zum Beispiel trainieren und nur einmal im Monat die Gelegenheit haben, dir Fragen zu stellen, dass das Körpergefühl einfach echt richtig, richtig wichtig ist und dass man dann für sich selbst schaut, inwiefern man da Konsequenzen zieht.
Absolut. Also und ne, nochmal, das auch wenn es langweilig ist, aber das gilt für jeden. Und jeder sollte diesen ureigenen Feedback-Mechanismus hin und wieder mal anschmeißen und sich fragen, wie habe ich geschlafen, wie fühle ich mich eigentlich, war das von der Belastung her okay und so weiter. Also all die Fragen, die man sich da so stellen kann, und dann ist das ganz prima.
Genau. Ja. Gibt es aus deiner Sicht in der Trainingspraxis noch Unterschiede, also zum Beispiel auch in der Ansprache von dir als Coach, ob du einen Mann oder eine Frau trainierst?
Also ich finde ja, dass, ich meine, da haben wir jetzt eben schon ansatzweise drüber gesprochen, aber der entscheidendste Aspekt beim Thema Zyklus und dem Training von Frauen meines Erachtens ist nicht die wissenschaftliche Erkenntnis, dass gegebenenfalls keine Phase des Zykluses in irgendeiner Form positive oder negative Unterschiede mit sich bringt fürs Training. Aber ganz klar ja die Frage, was eben dieser Zyklus mit der Frau macht, während er in den unterschiedlichen Phasen stattfindet. Und da habe ich die unterschiedlichsten Auswirkungen erlebt von, ich merke das kaum.
Vielleicht auch unabhängig vom Zyklusthema.
Ja, ja, absolut, natürlich. Ne? Also man kann das Gleiche über Männer sagen. Es ist jetzt halt nur wirklich bei Frauen natürlich in deutlich regelmäßigerer Form wiederkehrend, ne, dass man sagen kann, da ist ein gewisses System hinter, bei dem man erkennt, dass ein prämenstruales Syndrom zum Beispiel bei manchen gar nicht ausgeprägt ist, die das einfach nicht kennen, und das aber für andere bedeutet, dass die 3 Tage im Bett liegen und vor Schmerzen erbrechen müssen und sich nur mit 6 Ibuprofen über Wasser halten können. So, um es mal in aller Deutlichkeit auch anzusprechen. Ne? Und das ist glaube ich, ja genau, und das ist halt irgendwas, wo man halt einfach ganz deutlich sagen muss, dass wenn das keine Auswirkung hätte aufs Training und das nicht in diesen Trainingsalltag mit einfließt, ja, dann weiß ich nicht, wie man da seinen Job macht. Ne? Das ist dann schon eher mäßig gut, würde ich jetzt gerade sagen. Und deswegen ist das auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Thema, was man zum einen irgendwie anfänglich bespricht und irgendwie als Coach ja auch wissen will, wie eben die Auswirkung ist. Und dann natürlich auch sensibilisiert ist in der Phase selber. Großer Vorteil, wie ich immer fand, war, wenn der Zyklus halbwegs regelmäßig von der Dauer her abläuft, also plus minus 2-3 Tage, eh klar, aber zumindest so, dass man sagen kann, da ist eine Regelmäßigkeit drin von, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, 29 Tagen als Beispiel, dass ich natürlich auch wunderbar einen Kalender eintragen kann und dann weiß, okay, alles klar, in 24 Tagen sollte ich das Thema so langsam, aber sicher nochmal ganz gesichert ansprechen, damit wir beide auf der gleichen Seite sind und wissen, ne, wie geht's dir jetzt eigentlich gerade, was steht da jetzt im Training an, dass ich natürlich auch vorher schon so clever gewesen bin und da jetzt nicht die absolut höchst intensive Haupttrainingswoche genau in die Phase gelegt habe, die da sensibel sein könnte, muss sie ja nicht, aber könnte, ne, und dass man da vielleicht schon eher hingegangen ist und sich gesagt hat, okay, alles klar, das jetzt wird dann eher eine Entlastungsphase, vielleicht in irgendeiner Form und so weiter und so fort. Ja, und das sind eigentlich die wichtigsten Dinge, die dazugehören, ne, und auf die es dann da zu achten gilt. Genau. Immer natürlich unter der Voraussetzung, Entschuldigung, das will ich noch ergänzen, aber reden natürlich immer davon, und das dann im Speziellen ein großer Vorteil, wenn man eine Athletin hat, die eben nicht hormonell verhütet, weil, also was heißt Vorteil, will ich vielleicht gar nicht sagen. Es kann auch ein Vorteil sein, hormonell zu verhüten, um alleine die Auswirkungen vielleicht des Zyklus irgendwie, also die negativen jetzt gerade zu beschränken. Deswegen will ich das jetzt gar nicht wertend sagen. Aber ich persönlich fand es immer gut, oder es hat mir immer geholfen, sagen wir es so, wenn eben nicht hormonell verhütet wurde und die Ausprägungen, ja, ich sag mal, in irgendeiner Form auch verlässlich waren, also wiederkehrend ähnlich, sage ich jetzt einfach mal, so dass die halt nicht beeinflusst sind, zum Beispiel durch eine hormonelle Verhütung. Genau, und dann natürlich aber bestenfalls gleichzeitig damit einherging, dass das jetzt nicht sehr krasse Auswirkungen gehabt hat. Und ich habe noch nie eine Athletin betreut, die, weiß ich nicht, Endometriose hatte und extreme PMS zum Beispiel. Von daher kann ich,
ja,
kann ich davon,
ja, das ist dann nochmal was anderes.
Genau, davon kann ich jetzt zugegeben nicht berichten. Genau, aber ansonsten ist halt so ein gut nicht hormonell verhüteter Zyklus schon irgendwas, was auch ein super Feedback-Mechanismus ist, ne? Der ist schon klasse, der hilft schon.
Genau. Wenn eine Athletin in der Menopause ist, fällt dieser Faktor dann einfach weg oder kommt was anderes dazu, was es da verstärkt zu beachten gilt?
Ja, ist ja genau das, also ist ja
in einem gewissen Alter.
Genau, und ist ja am Ende des Tages auch irgendwie das Gleiche. Ich meine, wenn wir jetzt 100 Frauen haben sie gefragt, beschreiben sie, wie ihre Menopause abgelaufen ist, dann würden wir 99 oder vielleicht auch etwas weniger, aber will sagen, sehr unterschiedliche Auswirkungen der Menopause haben, die die einzelnen Frauen durchlaufen haben und wo eben nicht klar war, das dauert jetzt ein paar Monate so, dann ist das ein paar Monate so und dann ist das ein paar Monate so und bestenfalls sind die Auswirkungen recht gering, ne? Sondern auch das kann ja irgendwie in extremer Form ausfallen und gehört ja einfach, also wenn man sich alleine überlegt, welche hormonellen Veränderungen da stattfinden, dann ist das halt irgendwas, was Beachtung benötigt. So, und was halt einfach eine offene Kommunikation bestenfalls auch braucht, um da bestmöglich drauf einzugehen. So, also das finde ich in dem Falle ganz wichtig. Ich habe noch nie, jetzt muss ich überlegen, aber ich glaube, ich habe noch nie eine Frau betreut, die so wirklich akut in der Menopause gewesen ist. Genau, aber ansonsten, ich finde, das ist vom Prinzip her das Gleiche, nur dass es halt natürlich in einer sehr anderen Phase, mit einer anderen Dauer und eben nicht in monatsweise wiederkehrend irgendwie stattfindet. Aber vom Prinzip her eine krasse Auswirkung, die, ja, wie gesagt, einfach zu berücksichtigen ist.
Ja, ich würde so Richtung Ende dieser Folge, würde ich gerne nochmal auf das Thema Verpflegung eingehen. Gibt es da Unterschiede zwischen Männern und Frauen, wie die sich entweder im Trainingsalltag, in Trainingseinheiten oder im Wettkampf anders versorgen sollten?
Also im Generellen meinst du, zwischen Männern und Frauen oder in Bezug auf den Zyklus?
Nee, generell.
Okay, also
Thema Zyklus ist beendet.
Ja, alles klar. Also ich sag mal so, es gibt natürlich jetzt im Training zum Beispiel gewisse Trainingsinhalte auch, die in Verbindung zur Ernährung stehen und die man benefitär benutzen kann, um eine gewisse physiologische Anpassung auch herbeizuführen. Beispiel Kohlenhydrat-periodisiertes Training, um es jetzt mal sehr allgemein auszudrücken.
Haben wir im vergangenen Monat drüber gesprochen.
Genau, ist halt irgendwas, absolut, und da haben wir auch schon über Muskelfasertypen und so weiter gesprochen. Und genau. Das ist ja tendenziell irgendwas, was dazu führen soll, dass, sehr vereinfacht gesagt, jetzt gerade ein Fettstoffwechsel verbessert werden soll. So. Und unabhängig des Geschlechts jetzt gerade, halte ich kohlenhydratperiodisiertes Training nur dann für sinnvoll, wenn das Potenzial, also das Physiologische, jetzt gerade richtig groß ist, um dieses auch leichte Risiko durch eben diese Form des Trainings halt auch wirklich einzugehen. Und da halt Frauen seltenst hohe Laktatbildungsraten haben als Beispiel, kommt das echt, also ich weiß nicht, wie oft ich Frauen kohlenhydratperiodisiert trainieren habe lassen. Das war sehr, sehr selten, denke ich. Also ich kann mich an kein konkretes Beispiel erinnern, wo ich jetzt sagen würde, da habe ich das zweimal die Woche eingebaut, weil ich da physiologisch eine Grundlage für hatte. Deswegen kommt das eigentlich sehr, sehr selten vor. Das ist jetzt aber, also dass das jetzt Männer-Frauen-spezifisch ist, liegt jetzt nur daran, dass tendenziell Frauen niedrigere Laktatbildungsraten haben. Ich hätte jetzt bei einem Mann mit einer niedrigen Laktatbildungsrate genau das Gleiche gesagt, ne? Von daher würde ich das jetzt gar nicht aufs Geschlecht spezifisch beziehen. Genau. Ansonsten, ich meine, vielleicht nochmal so, der Zyklus selber ist natürlich, wenn er denn eben nicht hormonell beeinflusst ist, auch ein klasse Feedback-Mechanismus für Energieverfügbarkeit. Also die Frage überhaupt danach, ob jetzt genügend Energie vorhanden ist und ob da jetzt wirklich ein eher anaboler als kataboler Zustand vorherrscht. Bei Männern gibt es ja so eine Analogie über die, ja, wenn man so möchte, die Libido, also die Frage danach, wie viel ausgeprägten Sexualtrieb man hat, weil das halt da, wo bei Frauen der Zyklus dann irgendwann gegebenenfalls reduzierter ist oder sich zeitlich sehr doll verschiebt oder vielleicht sogar ausbleibt, ist es ja bei Männern mit der Libido, ich sag mal, ähnlich, ist aber viel schwieriger zu detektieren und ist auch irgendwas, wo man sich sicher sein kann, ist garantiert kein Thema, was in einer Coach-Athleten-Beziehung irgendwie eine ganz große Sensibilität mit sich bringt. Also Männer würden dir jetzt nicht frei Haus super gerne erzählen, dass ihr Sexualtrieb jetzt gerade eingeschlafen ist, weil sie einfach an einem Mangel von Energieverfügbarkeit leiden. Vor allen Dingen aber auch, weil sie häufig den Zusammenhang gar nicht hergeleitet bekommen. Ne? Also das ist dann halt einfach so, vielleicht ist es selber noch gar nicht aufgefallen, dass irgendwie sehr viel Training und vielleicht eine nicht adäquate Energiezufuhr der Grund dafür ist. Das ist halt häufig gar nicht gesehen bei Männern. Deswegen an der Stelle vielleicht einfach, sei es mal gesagt, im Sinne der Sensibilisierung. Vom Prinzip her ist der Feedback-Mechanismus dann vergleichbar. Also was der ja, dann vielleicht sogar ausbleibende Zyklus ist, ist der die ausbleibende Libido bei Männern so in der einfachsten Vergleichbarkeit jetzt gerade gesprochen. Genau, und ansonsten, klar, ich meine, es gibt natürlich Unterschiede in Form von Proteinzufuhr, empfohlener Kohlenhydratzufuhr, empfohlener Energiezufuhr, Energieverfügbarkeit ist halt etwas, was sicherlich bei Frauen und Männern auch anders definiert ist, weil Männer in der Hinsicht einfach, also der männliche Körper in der Hinsicht einfach zum Beispiel stumpfer ist und deswegen auch weniger im Verhältnis weniger Energie, zumindest mal in Bezug auf die hormonellen Schwankungen benötigt. Gleichzeitig gibt es jetzt wieder dann Argumente, warum der mehr Energie benötigt, weil der halt eben mehr Muskelmasse hat, etwas weniger Körperfettanteil und deswegen halt auch einen höheren Energieverbrauch und daher halt eine erhöhte Energiezufuhr. Im großen Ganzen muss man aber schon sagen, dass so die Unterschiede zwischen Männern und Frauen in Bezug auf die Ernährung, ja, ich sag mal vorsichtig, überschaubar sind. Also ich will jetzt nicht sagen, dass sie nicht vorhanden sind, aber sie sind tendenziell auf jeden Fall überschaubar. Da würde ich persönlich immer sagen, dass die Frage nach der Individualität unabhängig des Geschlechts wichtiger ist als die Frage nach dem Geschlecht. Ja, also ja. Dass man jetzt sagen kann, machen wir ein Beispiel. Tendenziell betreiben Frauen einen erhöhten Fettstoffwechsel oder einen erhöhteren Fettstoffwechsel im Training als Männer. Soweit so fein. Jetzt könnte man daraus schlussfolgern, dass tendenziell etwas weniger Kohlenhydratzufuhr nötig wäre. Aber ganz ehrlich, das ist soweit generalisiert. Ich will das mal gar nicht negativ ausdrücken, sondern soweit generalisiert, dass ich sagen würde, bevor ich jetzt dann eine Empfehlung gebe, für den Einzelnen würde ich mir immer den Einzelnen genau angucken und da das ja. Individuum an eins setzen und nicht die Frage nach dem Geschlecht. Also da hört die Generalisierung dann ja häufig schnell auf.
Oder dass es eben im Mittel so ist, dass Frauen weniger Kohlenhydrate verbrauchen und entsprechend auch mit weniger im Wettkampf zum Beispiel auskommen und dann damit trotzdem gut zurechtkommen.
Genau, das ist völlig richtig. Auf der anderen Seite stellt sich dann trotzdem immer die Frage, das ist ja so manchmal der Trugschluss, den man hat, ne? Und den Fehler machen viele oder den, sagen wir mal, den gedanklichen Fehler haben viele. Ich trainiere meinen Fettstoffwechsel, um mit Kohlenhydraten besser haushalten zu können. Soweit so klar. Das ist aber nie ein Argument dafür, dass ich deswegen weniger Kohlenhydrate aufnehmen sollte. Ja, es ist lediglich so, dass ich will immer 100% von dem aufnehmen, was ich im gesunden Maße aufnehmen und auch oxidieren kann. Da spricht nie irgendwas gegen, egal wie ausdauertrainiert ich bin. So, weil ich würde jetzt auch nicht hingehen und sagen, ich habe hier zwei Autos, das eine ist irgendwie leistungsärmer, das andere leistungsstärker, weil das eine aber leistungsstärker ist, fahre ich jedes Mal zur Tank und mache den Tank nur 80% voll, will aber mit möglichst wenig Tankstops irgendwie durchkommen. Ist überhaupt, macht gar keinen Sinn. Ja? Deswegen kann man da immer getrost hingehen und sagen, Zufuhr und Verbrauch in der Hinsicht haben da keine logische Schlussfolgerung. Ne? Wir wollen immer so viel Energie jetzt im Triathlon-Wettkampf sicherlich vor allen Dingen in Form von Kohlenhydraten zuführen, wie wir entsprechend oxidieren können am Ende des Tages. Und das gilt für jeden. Und jetzt wieder das gleiche Spiel. Ne? In Bezug auf Individuum gilt das für jeden, egal welcher Leistungsklasse. Egal ob Mann oder Frau, egal auch ob der physiologischen Voraussetzungen, die davor herrschen. Wenn das dann so ist, dass Frauen tendenziell den etwas besseren Fettstoffwechsel betreiben, weniger Kohlenhydrate verbrauchen, dann ist das prima. Dann können wir gerne die Intensität ein kleines bisschen anheben zum Beispiel, um das dann wieder zu nivellieren und dann sagen zu können, okay, alles klar, ich kann hier so und so viel Gramm aufnehmen an Kohlenhydraten, deswegen kann ich auch so und so viel verbrauchen, bin ich ja fein mit, ne? Ist immer noch gut ausgeglichen.
Ja.
Genau, ja.
Sollen wir zum abschließenden Fazit kommen?
Wie du möchtest. Du gibst den Ton an.
Ja, also meinetwegen, ich finde, wir haben einen guten Rundumschlag abgebildet.
Das ist sehr schön. Also mein Fazit ist, oder Ladies first, fang du an mit dem Fazit.
Mein Fazit ist, dass es relativ wenig Sinn ergibt, das Training anhand des Geschlechts zu steuern und dass das Individuum im Vordergrund steht und letztlich auch die Anforderungen, die es mitbringen muss für den Zielwettkampf letzten Endes.
Und ich formuliere es jetzt ein kleines bisschen positiv um. Jeder ist so ganz toll individuell.
War das negativ?
Nee, gar nicht, aber du hast das geschlechtsspezifische Training ein bisschen kleingeredet, was völlig okay ist. Wir wissen alle, die hier die letzte Stunde zugehört haben, dass du das inhaltlich nicht so meinst. Aber ich mache es sprachlich, baue ich es nochmal ein kleines bisschen um. Wir sind alle so toll individuell und es gibt so viele fantastische Faktoren, die uns eben zu so einzigartigen Individuen machen. Unter anderem das Geschlecht, ebenso aber auch wie das Alter, die Leistungsklasse, die Trainingshistorie, die Trainingszeit, die wir zur Verfügung haben und so weiter und so fort. Auch sicherlich natürlich die Genetik, über die haben wir noch gar nicht gesprochen, ne? Auch die spielt natürlich in irgendeiner Form mit rein. Dass man halt am Ende des Tages sagen kann, dass wir Individuen so interessant ausgeprägt sind, dass es halt super, super wichtig ist, auch diesen ganz vielen einzelnen Ausprägungen irgendwie nachzukommen und sich selber vielleicht auch ein kleines Feedback dazu zu geben und in sich hineinzufühlen, wo jetzt gerade diese Besonderheit liegt und welche Einflüsse die vielleicht auch jetzt gerade braucht in Bezug auf Training, auf Ernährung, auf Schlaf, auf Regeneration, auf alles, was dazugehört, um halt, ne, so hast du es eingangs passend gesagt, sich bestmöglich auch anpassen zu können und hier die optimale Leistungsfähigkeit zu entfalten. Und ja, da ist zum Beispiel der Zyklus halt etwas ganz Fantastisches, eine ganz tolle Herausforderung, wie ich finde. Also toi, 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 jetzt wird jeder mit ausgeprägter PMS sagen, danke, Komma, fügen Sie jetzt hier beleidigende Worte ein. Sicherlich eine ganz, auch dann manchmal schwierige Herausforderung, das ist auf jeden Fall auch klar. Trotzdem ist es eine Herausforderung, die, ja, wo ich jetzt mir vorstellen könnte, das ist jetzt natürlich nicht selbst erlebt, aber dass eine Abstimmung des Sports vielleicht zumindest eher hilfreich sein könnte, als dass es nachteilig ist. Also im Sinne von, ne, vielleicht hilft irgendwie eine leichte Form der Bewegung auch in solchen Phasen ja tendenziell eher, oder eine gewisse sportliche Fitness macht es vielleicht auch tendenziell leichter, aber ja, das ist jetzt gefährliches Halbwissen hier von mir. Aber ja, spannend. Ganz viele tolle Individuen und wie gesagt, das Geschlecht ist ein spezifischer Teil davon. Und genau, da gibt es ein paar Unterschiede und Ausprägungen, aber wie du es völlig richtig gesagt hast, am Ende, glaube ich, gilt immer der Einzelne oder die Einzelne zu betrachten und jetzt nicht die Gruppierung der Männer oder die Gruppierung der Frauen und zu versuchen, die zu generalisieren.
Sehr schön gesagt. Es gibt nicht den Mann und die Frau. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Das sollte nicht im Mittelpunkt stehen der Trainingsplanung.
Das ist korrekt.
Björn, vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es richtig spannend und hörenswert. Ich habe jetzt die ganze Zeit zugehört, live sozusagen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen, die ihr zugehört habt. Gebt gerne Feedback oder wenn ihr noch Fragen habt, wenn irgendwas offen geblieben ist, was wir vielleicht nochmal in einer anderen Folge besprechen sollen, dann auch gerne eine Mail schreiben.
So machen wir es. Vielen Dank fürs Zuhören.
Super. Dankeschön.
Macht
es
gut.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest, find it hard to breathe, stumble in the road, bring it to your knees. Don't you give up, give up, give up. Go on and get up, get up, get up. Gotta learn to walk before you run. Gotta learn to win to be a champion. Ah.
Champion.